ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hallo, ich bin Christina von Ungern-Sternberg. Schön, dass ihr bei unserem Ukraine-Update dabei seid. In dieser Woche sprechen wir über Putins verschärfte Atomdoktrin, Selenskys Siegesplan und, wie immer, die aktuelle Lage an der Front. Gerät der Krieg gegen die Ukraine in eine entscheidende Phase? Eingeschätzt hat uns das Militäranalyst Franz-Stefan Gadi. Er ist Senior Fellow am Institute for International Studies in London und war selbst immer wieder in der Ukraine und hat sich ein Bild von der Lage verschafft. Mit Atomwaffen zu drohen, ist ja mittlerweile Tagesgeschäft von Wladimir Putin. Und deshalb wollte ich von Franz-Stefan Gadi zuerst wissen, was genau diese Änderung der Atomdoktrin bedeutet und ob mit dieser Anpassung eine neue Stufe erreicht ist.
Nun, wir wissen die Änderungen nicht im Detail, weil wir das Dokument an sich noch nicht gesehen haben. Das Dokument wurde noch nicht veröffentlicht. Was wir wissen, sind einige Stellungnahmen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu diesem Thema. Und der meinte, dass er die Doktrin daraufhin adaptieren würde, dass eben ein Angriff eines nicht-nuklearen Landes gemeinsam mit einer Atommacht gegen Russland quasi einen Casus Belli darstellen würde, beziehungsweise den Einsatz von russischen Atomwaffen erlauben würde. Selbstverständlich hat er damit einerseits die Ukraine gemeint und andererseits die Atommächte Frankreich, Großbritannien und vor allem die Vereinigten Staaten, die die Ukraine mit weitreichenden Präzisionswaffen versorgt haben. Und selbstverständlich will sich hier Wladimir Putin auch einmischen in die Diskussionen, die gerade jetzt, wo ich spreche, in Washington D.C. stattfinden, wo der ukrainische Präsident Selenskyj ist und dort bitten wird eben, dass der Einsatz von Langstreckenwaffensystemen amerikanischer Bauart in Russland, also auf russischem Territorium, erlaubt werden wird.
Genau darüber werden wir gleich noch im Detail sprechen. Ist das eine neue Eskalationsstufe?
Nun, ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wir haben mit allen Diskussionen, was Nuklearwaffen, nukleare Abschreckung, nukleare Kriegsführung betrifft, ist, dass keiner von uns das wirklich in der Praxis bis jetzt durchexerziert hat, beziehungsweise es ist sehr viel Theorie, Hypothesen, die hier involviert sind, und Abschreckung findet letztendlich im Kopf des jeweiligen Gegners oder des Gegenübers statt. Und daher ist es sehr schwierig, hier zu sagen, dass es eine neue Eskalationsstufe ist, weil in Wirklichkeit die einzige Person, die weiß, ob man tatsächlich eskalieren würde, ist Wladimir Putin, weil er letztendlich die Autorität hat, in Russland selbst eben quasi den Knopf zu drücken und Nuklearschläge zu autorisieren. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich eine Debatte haben im Westen beziehungsweise innerhalb der NATO, wie wir mit diesen Drohungen in Zukunft besser umgehen, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass diese Drohungen zunehmen werden, vor allem nach Ende dieses Krieges in der Ukraine, weil Russland dann konventionell, also mit den regulären Streitkräften, geschwächt sein wird und Russland wie in den 1990er Jahren zum Beispiel verstärkt auf die nukleare Abschreckung setzen wird. Das heißt also, versucht eben durch nukleare Drohgebärden hier seinen Willen durchzusetzen. Daher brauchen wir einen breiteren Ansatz. Jetzt den Kopf quasi in den Sand zu stecken und uns nur zu fürchten, ist der falsche Ansatz. Gleichzeitig finde ich es aber auch falsch zu sagen, okay, wir können jetzt da hier tiefenentspannt diese Drohungen einfach aussprechen, den russischen Präsidenten aussprechen lassen und nichts unternehmen. Ja? Es gibt hier eine sehr delikate Balance, eben, die man hier in diesen Diskussionen, was eben die Unterstützung der Ukraine betrifft, gegenüber Russland hier durchexerzieren muss.
Mit betonter Gelassenheit hat auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius reagiert. Ich zitiere ihn mal ganz kurz. Er hat gesagt, das muss man gar nicht kommentieren. Morgen kommt was anderes. Wir ziehen unsere Bahnen. Wir machen das, was wir für richtig halten, um klar zu machen, die NATO steht. Dann lassen Sie uns über das sprechen, was Sie gerade schon... Ja, bitte.
Also das darf er selbstverständlich auch sagen als deutscher Verteidigungsminister, weil letztendlich Russland, Moskau, was die nukleare Abschreckung betrifft, nur in eine einzige Richtung starrt, und das ist Washington D.C. Es ist relativ gleichgültig, was die Briten oder die Franzosen oder die Deutschen oder andere europäische NATO-Mitgliedsländer sagen zu dem Thema. Es geht hier hauptsächlich um die Signalwirkung in die USA und nach Washington D.C. Verzeihung, dass ich Sie unterbrochen habe.
Nein, völlig berechtigter Einwand. Und da sind wir aber auch schon beim Stichwort. Ich wollte nämlich auf das, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, kommen, nämlich auf das Treffen in Washington. In diesen Minuten wirbt der ukrainische Präsident eben genau dort bei Joe Biden für die Freigabe von weitreichenden Raketen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet. Und da möchte ich gerne direkt eine User-Frage an Sie weitergeben. Hier fragt jemand auf YouTube, wie sollte sich die NATO nun verhalten, um den Bogen mit ihrem Ukraine-Engagement eben nicht zu überspannen?
Das ist eine einfache Frage auf einer offensichtlichen Ebene, aber selbstverständlich extrem komplex. Und ich probiere das jetzt so kurz herunterzubrechen. Ich glaube, einerseits spricht militärisch nichts dagegen, dass NATO-Länder oder die Vereinigten Staaten den Einsatz von weitreichenden Waffensystemen in Russland erlauben, was die Eskalationsdynamik zwischen der Ukraine, Russland, zwischen Russland und der NATO betrifft. Ich glaube, wir haben hier oft zu sehr monokausale Erklärungen parat. Ja? Auf der anderen Seite gibt es eine nur limitierte Anzahl von diesen Langstrecken-Präzisionswaffensystemen wie diese sogenannten ATACMS-Raketen, um die es ja eigentlich jetzt geht. Raketen, ballistische Raketen amerikanischer Bauart, eben die eine Reichweite von ungefähr 300 Kilometer haben. Ja? Die gibt es nur in limitierter Anzahl. Und dann ist die Frage eben, sind diese Ziele in Russland wirklich die Ziele, die mit diesen ballistischen Raketen bekämpft werden können? Oder sollte man vielleicht hier andere Ziele innerhalb der Ukraine bekämpfen, nahe an der Front, um dadurch einen besseren Effekt zu erzielen? Und vielleicht wollen die Amerikaner hier indirekt auf die operative Führung der Ukraine einwirken und sagen, okay, wir glauben, dass ihr militärisch gesehen größere Erfolge habt, wenn ihr euch auf das Gebiet innerhalb der Ukraine konzentriert oder zum Beispiel hauptsächlich auf die Krim. Ja? Wäre jetzt ein Ansatz zum Beispiel. Ich will damit nur sagen, die Diskussion ist um einiges komplexer. Der zweite Aspekt, und der vielleicht jetzt auf der Eskalationsebene wichtig zu verstehen ist, das wurde auch jetzt durch Berichten in der Washington Post bestätigt, dass diese weitreichenden Waffenwirkungen beziehungsweise eben diese Präzisionsraketen nur stattfinden oder eingesetzt werden können durch die aktive Hilfe von amerikanischen Unterstützern oder NATO-Unterstützern, die bei der Zielerkennung und Zielerfassung und Zielprogrammierung helfen. Das natürlich könnte die Russen veranlassen, hier vertikal oder horizontal zu eskalieren. Vertikal
heißt einfach, ich habe nur eine Verständnisfrage. Bedeutet das NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden oder wären das Sachen, die man auch aus USA oder Großbritannien oder Frankreich steuern kann, weil es die technischen Möglichkeiten dafür gibt? Nur zum Verständnis.
Ja, also jetzt rein auf theoretischer Ebene diskutiert, kann das durchaus außerhalb der Ukraine stattfinden. Und die Chancen stehen gut, glaube ich, dass es außerhalb der Ukraine stattfindet, ja, diese Unterstützung. Ich will damit nur sagen, wenn man von Anfang an wahrscheinlich der Öffentlichkeit und auch einigen Elementen der politischen Klasse in Europa reineren Wein eingeschenkt hätte, wie tief verwurzelt teilweise es scheint, dass einzelne NATO-Staaten die Ukraine unterstützen, dann hätte man wahrscheinlich auch das Eskalationsrisiko anders einordnen können. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, wir konzentrieren uns hier wahrscheinlich viel zu sehr auf die vertikale Eskalation, was eigentlich die Eskalation zum Einsatz von Nuklearwaffen bedeutet. Und zu wenig wahrscheinlich auf die horizontale Eskalation, also die Ausweitung des Konfliktes in der Ukraine. Das könnte selbstverständlich eine Antwort sein, zum Beispiel eben zusätzliche Sabotageaktionen in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, Cyberangriffe, versuchen, die öffentliche Meinung zu manipulieren und so weiter. Oder eben auch die Lieferung von Präzisionsraketen, russische Präzisionsraketen und andere Waffensysteme, zum Beispiel an die Houthis, die dadurch eben die Seewege bedrohen im Roten Meer. Also es gibt hier verschiedenste Optionen für Russland zu eskalieren. Natürlich sind hier auch Risiken für Russland verbunden und das dürfen wir auch nie vergessen. Ja? Wir haben auch natürlich einige Möglichkeiten, hier quasi diese Eskalationsdynamik eben zu beherrschen. Also wie gesagt, das Schlimmste, was wir tun können, ist quasi den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, wir fürchten uns jetzt vor diesen Drohungen und daher machen wir nichts und daher sind wir gelähmt.
Herr Gadi, bevor wir gleich zu unserer Korrespondentin nach Washington blicken, die da die Geschehnisse vor Ort im Auge hat und dann wieder zu Ihnen zurückkommen, möchte ich gerne noch eine Frage an Sie weitergeben, die wir uns nämlich in der Redaktion auch immer wieder stellen. Tobias schreibt auf YouTube, ich verstehe nicht, warum dieses Thema also die atomare Bedrohung, immer und immer wieder von den deutschen Medien überhaupt so aufgegriffen wird. Genau das will Putin doch. Und das ist natürlich ein Dilemma. Denn man muss darüber berichten, man muss es zur Kenntnis nehmen, man muss es einordnen. Aber natürlich erzählt man damit auch das Narrativ, das die Russen damit beabsichtigen, weiter. Wie geht man damit um?
Ich glaube, durch einen konstruktiven Dialog, der wirklich durch die gesamte Gesellschaft geführt werden muss. Es hieß hier grundsätzlich eine gewisse Diskrepanz im deutschsprachigen Raum, was den Einsatz von Militärmacht, nicht nur nuklearer Militärmacht betrifft und die Umsetzung der Politik oder die Avancierung eben deutscher oder europäischer Interessen durch Militärmacht. Und das macht uns wirklich sehr, ja, nicht sehr komfortabel, sehr unwohl im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, da genau auf diesen Punkt zielt eben diese Informationskriegsführung Russlands hin. Und natürlich greifen wir das bewusst immer wieder auf und wir versetzen uns selbst hier in Panik. Wie gesagt, man darf es nicht ignorieren, man muss das Risiko hier gut einschätzen. Es gibt hier Eskalationspotenzial, aber es darf uns nicht lähmen. Und das kann nur stattfinden, wenn wir wirklich eine gute, konstruktive, strategische Debatte zu diesen Themen führen können, nicht nur auf politischer Ebene, aber gesamtgesellschaftlich auch.
Soweit also die Einschätzungen von Militäranalyst Franz-Stefan Gadi zu Putins Drohungen und einem dahinterliegenden Eskalationspotenzial. Von unserer ZDF-Korrespondentin Claudia Bates in Washington wollte ich wissen, wie Joe Biden auf Putins Drohungen reagiert. Lässt sich der US-Präsident davon beeindrucken?
Ja, die Balance, die schon angesprochen wurde, das ist eben hier die tägliche Herausforderung in der Entscheidungsfindung. Und heute gibt man sich jedenfalls unbeeindruckt angesichts dieser Drohung hier für die US-Regierung. Hat sich Außenminister Blinken geäußert und diese Drohung ganz klar zurückgewiesen als unverantwortlich. Und er hat auch nochmal daran erinnert, dass sich ja viele in der Welt geäußert hätten, als Putin bereits mit dem nuklearen Säbel gerasselt hat, einschließlich China in der Vergangenheit. Auch die Europäische Union hat die neue Doktrin ja sofort verurteilt. Also die Amerikaner sehen das Timing dieser nuklearen Drohung natürlich jetzt zum einen auch vor dem Hintergrund dessen, dass Selenskyj ja diese Woche nochmal sowohl bei der UN in New York vor der ganzen Weltgemeinschaft als auch hier heute in Washington für Unterstützung trommelt und das nicht ohne Erfolg. Präsident Biden hat ja gerade wieder milliardenschwere Hilfe freigegeben. Und zum anderen sehen sie, also die USA, diese Nukleardoktrin vor dem Hintergrund, dass Selenskyj eben möchte, dass die westlichen Länder ihm zugestehen, ihre Waffen weiter hinein in russisches Gebiet schießen zu dürfen und da möglicherweise jetzt eine Entscheidung bevorsteht. Heute trifft er sich nun, wie schon gesagt, mit Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris und da hat Putin vorher eben nochmal ein deutliches Signal gesetzt mit dieser Doktrin und eines muss man sagen, die US-Regierung hat gerade auch vor den Wahlen jetzt hier nicht das geringste Interesse an einer Eskalation. Also das ist natürlich eine Priorität. Aber Drohungen aus Russland fallen hier bei der Regierung jetzt zunächst mal nicht auf fruchtbaren Boden.
Hier gucke ich gerade in die Kommentare und in dem Moment schreibt ein User namens Gary über YouTube, Trump wird keinen Penny mehr zahlen. Und das bringt mich zu der Frage, inwiefern das alles denn auch mit dem amerikanischen Wahlkampf zu tun hat. Selenskyj wird Kamala Harris treffen in ihrer Funktion als Vizepräsidentin, aber er wird nicht Donald Trump treffen. Wie unterschiedlich gehen denn die Parteien mit dem Thema Ukraine um?
Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir heute wird Selenskyj noch Kamala Harris treffen und ursprünglich war eben auch ein Treffen mit beiden Kandidaten geplant, also auch mit Trump, aber das findet jetzt wohl doch nicht statt. Nun, von Kamala Harris ist zu erwarten, dass ihre Politik sich nicht wesentlich von der Joe Bidens unterscheiden wird, also Unterstützung der Ukraine ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man abwarten, wie nach der Wahl der Kongress zusammengesetzt sein wird und ob sie im Fall eines Wahlsieges auch Mehrheiten in den Parlamentskammern hat. Wenn nicht, ist sie eingeschränkter in ihren Möglichkeiten, weil der Kongress eben dafür zuständig ist, Gelder freizugeben. Harris trifft sich jetzt heute nach Biden mit Zelensky und wird auch mit ihm vor die Presse treten. Das heißt, die Regierung schiebt sie jetzt auch als Wahlkämpferin in den Vordergrund. Ob sie heute wesentliche und große News hier bekannt geben wird und nicht der Präsident selbst, ist so wahrscheinlich nicht. Naja, und wenn Donald Trump die Wahl gewinnen würde, dann sieht es für die Ukraine ganz anders aus. Gerade sagte Trump, die USA würden weiterhin Milliarden von Dollar an einen Mann geben, der sich weigere, einen Deal einzugehen. Und damit war Zelensky gemeint. Der wolle gar keine Abmachung mit Moskau. Dabei wäre selbst der schlechteste Deal, sagt Trump, besser als das, was jetzt passiere. Er behauptet, der größte Teil der Ukraine sei ohnehin weg und die Leute tot. Trump prahlte ja auch schon öfters, er könne den Krieg im Handumdrehen beenden, sagt aber nicht wie. Er bewundert bekanntlich Putin und übernimmt eben auch zum Teil dessen Argumentation. Also mit Trump wäre von territorialer Integrität keine Rede mehr. Die finanzielle Unterstützung würde so nicht mehr fließen. Und dann sehe es wirklich für Zelensky und die Ukraine ganz anders aus.
Das waren die Einschätzungen unserer Kollegin Claudia Bates in Washington. Bevor wir in die Ukraine geschaut haben und aktuelle Updates von unserer Reporterin Alisa Jung in Odessa eingeholt haben, wollte ich die Frage nach Militärhilfen und dem jüngsten Hilfspaket dann auch noch mal an den Militäranalysten Franz-Stefan Gadi weitergeben. Offen war auch noch, ob dieses Paket Gleitbomben umfasst.
Letztere Frage ist leicht beantwortet. Es sind Gleitbomben mit größerer Reichweite, aber Gleitbomben, die relativ präzise ihre Ziele treffen können. Da ist die Reichweite ungefähr 100 bis 120 Kilometer oder auch darunter. Es hängt davon ab, in welcher Höhe diese Bomben auch abgeworfen werden auf die russischen Positionen. Sie haben bereits angesprochen, Patriot-Systeme, Langstrecken, Mittelstrecken, Flug- und Raketenabwehrsysteme sind die absolute Priorität im Moment, was westliche Waffenlieferungen und Unterstützung betrifft, weil letztendlich die russische strategische Luftkriegskampagne darauf abzielt, langsam aber stetig den ukrainischen Widerstandswillen zu brechen, die Städte zu bombardieren, die kritische Infrastruktur zu bombardieren, um eben in den kommenden Wochen und Monaten einen neuerlichen Exodus, eine neue Flüchtlingswelle in Europa, also in Richtung Europa auszulösen aus der Ukraine. Daher mangelt es vor allem eben an Flug- und also Raketenabwehr, Raketen und hier vor allem eben Raketen für die Patriot-Systeme, sogenannte PAC-2 und PAC-3 Abfangraketen, die bitter benötigt werden. Und ja, es sind gute Nachrichten, dass ein weiteres Patriot-System geliefert wird. Die Ukraine bräuchte aber noch wahrscheinlich mindestens 7 bis 8 zusätzliche, um ein Minimum an Sicherheit eben oder eine Minimum an Abdeckung erzielen zu können in der Ukraine. Und die Russen wissen das selbstverständlich und versuchen eben langsam diese Lücken, die sich auftun wegen der fehlenden Munition, eben auszunutzen und immer mehr ukrainische Infrastruktur hier zu zerstören.
Hier wird in den Chats immer wieder die Frage auch nach Streumunition gestellt, die die Amerikaner liefern. Das ist höchst umstritten. Warum liefern die Amerikaner das?
Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht die Kapazitäten haben, im Westen, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa, Munition in derartiger Quantität zu produzieren, dass wir eben gewährleisten können, dass die Ukraine diesen Krieg fortführt. Und es war relativ klar letztem Jahr eben schon, dass sich diese Bestände langsam aufbrauchen und die Vereinigten Staaten, vor allem nicht so sehr europäische Länder, haben letztendlich eine große Anzahl noch von dieser Streumunition. Das meiste sind 155 mm Granaten, ja, mit diesen Sprengkörpern, Streumunition, Sprengkopfköpfen, Verzeihung. Und die wurden eingesetzt, die sind relativ effektiv und auch die Blindgängerrate ist nicht derartig hoch, wie man es vielleicht jetzt am Anfang gedacht hätte vor dem Einsatz. Aber selbstverständlich, es ist eine weitere Verrohung des Krieges in gewisser Weise, aber die einzige wirkliche Option gewesen, eben um der Ukraine es zu ermöglichen, eben weiter diesen Artilleriekampf, und es ist nach wie vor ein artilleriedominierter Krieg, eben fortzuführen.
Franz-Stefan Gadi, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen auch wieder gleich mit Ihnen weiter, unter anderem über den Siegesplan, den Selenskyj in diesen Minuten in Washington vorstellt. Gehen dazu aber erstmal zu meiner Kollegin Alisa Jung in Odessa. Sie ist als Reporterin dort und hat aus Regierungskreisen schon Details über diesen Siegesplan erfahren können. Alisa, was kannst du uns darüber berichten?
Präsident Selenskyj hat uns, die ausländischen Journalisten in der Ukraine, kurz vor seiner Abreise in Kiew über den Siegesplan informiert, hat da zu Anfang vor allem eins klar gemacht, also Verhandlungen nach einem Vorbild von Minsk, das schließt er aus. Also denen erteilt er ganz klar eine Absage. Wir erinnern uns, 8 Jahre nach dem Minsker Abkommen wurde die Ukraine mit einem Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine von Russland angegriffen, und sowas befürchtet Selenskyj eben wieder. Er nannte einen Zeitkorridor, sagte, das kann man eben innerhalb von 3, 5, 10 Jahren, das kann also wiederkommen, das ist die Befürchtung. Was sieht er also mit diesem Siegesplan, wie er denn hier genannt wird? Was sieht er dabei vor? 3 Punkte. Erstens, was für die Ukraine dabei entscheidend ist, sie möchte einen Platz in der internationalen Sicherheitsarchitektur haben. Was erhofft sie sich davon? Natürlich Sicherheitsgarantien, dass sie Russland nicht alleine mehr gegenübersteht, und gleichzeitig natürlich Abschreckung, dass das doch Russland abschrecken möge, eben die Ukraine erneut wieder anzugreifen. Was ist der 2. Punkt? Es soll auch um die Kursk-Operation gehen. Dabei wurden uns gegenüber keine Details genannt. Das ist also spannend. Natürlich kann man vermuten, dass diese Kursk-Operation der Ukraine in irgendeiner Form für Verhandlungen genutzt werden soll. Und der 3. Punkt, der in diesem Siegesplan wohl sehr wichtig sein soll, ist die Stärkung der Waffenkapazitäten hier für die Ukraine, also der Militärkapazitäten für die Ukraine, aber auch die Wirtschaft soll weiter gestärkt werden. Denn so sieht es die Ukraine. Natürlich können sie nur aus einer Position der Stärke überhaupt Russland gegenübertreten. Spannend ist, spannend bleibt natürlich, welche roten Linien Präsident Selenskyj zieht in Bezug auf die besetzten Gebiete, von Russland besetzten Gebiete. Wenn man hier in der Bevölkerung sich umhört oder auch auf Umfragen schaut, ist das ganz spannend. Also zum Beispiel das Internationale Institut für Soziologie in Kiew, das hatte eine Umfrage geführt im Mai 2023 und dann abermals im Mai 2024, und im Mai 2023 waren es nur 10% der ukrainischen Bevölkerung, die sich dazu bereit erklären würden, schwierige Kompromisse einzugehen, also im Zweifel eben auch Gebiete an Russland abzutreten. Und 2024 im Mai waren es zumindest 32%. Natürlich ist die Bevölkerung hier einfach müde, und das zeigt sich natürlich dann auch in so einer Umfrage, was Präsident Selenskyj natürlich auch gegenüber Biden nochmal klar machen wird. Er wird bitten darum, dass die Ukraine die Langstreckenwaffen auch auf russisches Territorium einsetzen darf, denn von dort werden die Raketen abgeschossen, von den Raketenwerfern, die Flieger, die von den Flugplätzen hochsteigen. Und natürlich aus der ukrainischen Perspektive hat das Ganze nur einen Sinn, sich gegen Russland wehren zu können, wenn man auch den Startpunkt der Raketen angreifen darf. Darum wird er bitten. Und was er auch nochmal, das fand ich auch ganz spannend, auch nochmal gesagt hat, da würde ich nochmal mehr oder weniger daraus zitieren wollen. Also ich habe es paraphrasiert, was er da uns gegenüber geäußert hatte. Und zwar, er glaube, die globale Gefahr liegt in der Schwächung des Westens. Das ist das, was Russland vorhat. Und der Stärkung der Antagonisten der westlichen Politik. Also die Hauptgefahr seiner Meinung nach, die Russland von Russland ausgeht, ist die Polarisierung in der Welt.
Eins möchte ich aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich die Müdigkeit in der Bevölkerung. Das hast du gerade in Bezug auf die Stimmung, in Bezug auf die Gebiete und die Umfrage genannt. Wie ist es denn, wenn man auf die Mobilisierungswelle, auf die Rekrutierungswelle schaut? Wie bereit sind die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Armee als Soldatinnen und Soldaten ihr Land zu verteidigen?
Es ist ein schwieriges Thema hier innerhalb der Bevölkerung, ganz klar, denn Fakt ist, seit 2,5 Jahren und viele natürlich auch schon viel länger, schon teilweise seit 2014, kämpfen ukrainische Soldaten an den Frontlinien im Osten und eben seit 2022 auch im Süden. Diese Männer sind ganz klar müde. Wir haben darüber hier in dieser Sendung auch schon oft berichtet. Und jetzt ist das ein Teufelskreis, sage ich mal. Denn das, was die Männer, die noch nicht eingezogen sind, hier natürlich sehen und erleben, ist, wenn du einmal an die Front gehst, dann kommst du da nie wieder zurück. Und das ist nichts, was hier natürlich viele motiviert, sich dafür den Dienst zu melden. Und gleichzeitig muss dringend an der Frontlinie auch erneuert werden, sage ich mal. Es müssen also frische Männer, die kraftvoll einfach noch kämpfen können, dort eingesetzt werden. Und gleichzeitig sind eben auch noch gar nicht genug ausgebildet. Es gibt Experten hier im Land, die sich dazu äußern, die sagen, die Ukraine liegt im Prinzip eigentlich mit der Rekrutierung, mit der Ausbildung von neuen Soldaten 1 Jahr zurück. Und das ist ein Thema, was die Ukraine hier enorm beschäftigt. Also neben diesen westlichen Waffen, um die es auch immer wieder geht und nach denen gefragt und gebeten wird, ist das Problem für die Ukraine selbst, dass sie genügend Männer für den Kampf mobilisiert. Noch gibt es da tatsächlich auch Wege, wie sich hier also Menschen auch teilweise rauskaufen wollen. Sie fragen bei Schmugglern nach oder versuchen auch Regierungsbeamte oder in den Rekrutierungsbüros Beamte zu schmieren, um sich da eben Attests ausstellen zu lassen, weil eben viele fürchten, wenn du einmal an die Front gehst, kommst du da einfach nie mehr zurück.
Spannende Einblicke aus Odessa von Alisa Jung zur Lage in der Ukraine. Zum Abschluss, ihr kennt das ja von uns, schauen wir nochmal genauer, wie sich die Lage an der Front entwickelt. Militäranalyst Franz-Stefan Gadi hat das für uns eingeordnet.
Nun, ich glaube, die Top-Priorität nach wie vor eben für die ukrainischen Streitkräfte ist es, genügend Personal direkt an die Front zu bringen, um eben Rotationen, Frontrotationen durchzuführen. Das heißt also, Personal von der Front zurückzunehmen und durch neues Personal zu ersetzen. Und das findet nur schleppend gerade statt. Ja? Und ein Grund ist eben diese viel zu spät gestartete Mobilisierungswelle. Die startete in Wirklichkeit sehr gut im Juli. Also ich war da selbst in der Ukraine und an einzelnen Frontabschnitten und habe auch mit den Menschen gesprochen, eben, die hier eben die Verantwortung darüber haben. Und in den ersten Monaten lief das sehr gut. Es gibt aber hier ein Kapazitätenproblem, was einerseits eben die Trainingsinstallationen, also die Einrichtungen betrifft, wo diese ersten Wochen eben die Grundausbildung eben durchgeführt wird. Dann gibt es selbstverständlich auch teilweise einen Waffenmangel, einen Munitionsmangel bei der Ausbildung. Grundsätzlich kann ich nur beipflichten, dass alles eben viel zu spät angefangen hat. Und letztendlich ist das eines der Hauptprobleme, neben eben der fehlenden Munition, fehlenden Waffen und dann auch noch teilweise nicht gut errichteten Verteidigungspositionen eben. Also hier muss noch viel mehr getan werden. Diese Sache muss adressiert werden und das ist aber hauptsächlich Aufgabe der Ukrainer, diese Sache eben hier so schnell wie es geht umzusetzen.
Da möchte ich gerne gleich im Folgenden mit Ihnen detailliert über die Frontabschnitte sprechen und vorher nochmal das Wort Siegesplan herausheben. Denn das ist das, was vielen Userinnen und Usern hier, das, was hier von großem Interesse ist in den Chats. Also hier schreibt zum Beispiel jemand, ist Zelenskys öffentliche Bezeichnung Siegesplan, um Russland zum Frieden zu zwingen, nicht kontraproduktiv? Und ein anderer schreibt, wer im Westen glaubt denn wirklich noch an einen Sieg der Ukraine, so wie Zelensky das definiert?
Nun, ich glaube, ob man es Sieg nennt oder Erfolg nennt, ist relativ belanglos. Wichtig ist, dass es einen konkreten Plan gibt, nämlich nur wenn man einen konkreten Plan hat, kann man wirklich eine Strategie entwickeln bzw. operative Konzepte, Taktiken und die dazugehörigen Ressourcen eben auch bereitstellen, um eben diesen Plan, diese Strategie und auf all diesen anderen Ebenen eben der militärischen Konfrontation hier eben das alles umzusetzen. Und das ist wirklich die erste Priorität. Und hier mangelt es einerseits, glaube ich, auf der ukrainischen Seite nach einem wirklichen konkreten Plan und andererseits aber auch im Westen. Was ist die Theorie des Erfolges hier letztendlich? Ich möchte aber gleichzeitig sagen, ja, im Moment gibt es sehr viel Hilfsbotschaften aus der Ukraine und die Frontsituation ist teilweise sehr kritisch. Ich glaube nicht, dass die Front unmittelbar vor dem Kollaps steht und ich möchte auch immer wieder betonen, dass auch auf russischer Seite es große Probleme gibt. Ja? Also diese Idee, dass dieser Krieg so oder so verloren gehen wird, dem möchte ich deutlich widersprechen. Es gibt hier Optionen, man muss nur, glaube ich, realistisch sein, was mit den gegebenen militärischen Kapazitäten und Fähigkeiten auf ukrainischer Seite und dann auch von den Fähigkeiten und Kapazitäten ausgehend von den Ländern, die die Ukraine unterstützen, letztendlich tatsächlich erreicht werden kann und unter welchem Zeitrahmen auch. Ja.
Dann lassen Sie uns über die einzelnen Frontabschnitte sprechen und ich möchte gerne mit der Region Kursk beginnen. Das hat Alisa Jung gerade auch genannt als Teil des Siegesplans, wie er in diesen Minuten in den USA vorgestellt wird. Wir haben vorbereitet mal im Zeitraffer, wie sich dort die Situation verändert hat und vielleicht können Sie uns ein kurzes Update geben, wie sich die Situation dort in der Region aktuell gestaltet.
Nun, was wir hier sehen im Allgemeinen, knapp zusammengefasst, ist ein langsamer Abwehrkampf der ukrainischen Streitkräfte. Das Ziel hier ist es, das Territorium so lang zu halten, eben wie nur möglich, aber auch gleichzeitig eine günstige Abnutzungsrate zu erzielen. Das heißt also, dass die Russen viel mehr Menschen und Material verlieren als die Ukrainer, ja, in dieser Hinsicht und dadurch eben quasi die russischen Streitkräfte, ja, bluten zu lassen. Ich stelle mir vor, dass in den nächsten Wochen und Monaten hier ein blutiger Abwehrkampf stattfinden wird. Langsam werden die ukrainischen Linien vielleicht zurückgenommen werden, ja. Und es bleibt abzuwarten, wie lange eben diese Positionen gehalten werden können.
Dann sehe ich hier gerade eine Frage, Entschuldigung, zur Region Wuhleda. Auch da können wir uns detaillierter beschäftigen. Wir sehen, dass die ukrainischen Truppen dort extrem unter Druck sind. Es gibt heftigen Beschuss durch russische Artillerie und die ukrainischen Truppen sind offenbar von einer Einkesselung dort bedroht. Hier fragt jemand namens Markus, hat die Ukraine aus Bachmut gelernt, wo sie zu lange gehalten haben und gerade in der letzten Zeit unverhältnismäßig viel Personal verloren haben? Ziehen sie rechtzeitig aus Wuhleda ab, ist die Frage.
Im Moment können wir keine systematischen Rückzugsbewegungen der ukrainischen Streitkräfte feststellen. Und ja, es ist grundsätzlich ein Problem, dass sich die ukrainischen Streitkräfte viel zu spät immer zurückziehen, knapp Einkesselungen entkommen. Das haben wir bei Avdiivka gesehen, das haben wir in Bachmut gesehen, das haben wir auch in der russischen Sommeroffensive 2022 in anderen Teilen des Donbasses gesehen. Das ist ein grundsätzliches systemisches Problem innerhalb der ukrainischen Streitkräfte. Und ich glaube, was hier besonders wichtig ist zu verstehen, eben, dass der einzige Grund, warum es nicht diese größeren Einkesselungen von ukrainischen Truppen gegeben hat, ist, weil die russischen Truppen sehr langsam und systematisch unter quasi unter einem hohen Artillerieverschleiß hier langsam vorrücken und diese Durchbrüche nicht wirklich ausnutzen können, weil sie selbst große Limitationen haben, wie sie eben größere Verbände gut im Gefecht quasi führen können. Und das ist der einzige Grund. Ja? Also es hätte hier schon mehrmals zu Desastern oder Katastrophen militärischen kommen können für die ukrainischen Streitkräfte. Es bleibt abzuwarten. Die Lage in Wuhleda in der Stadt ist sehr angespannt. Es droht hier tatsächlich die Einkesselung. Die Frage ist eben, wie lange sich die ukrainischen Streitkräfte hier halten können, beziehungsweise ob es einen ukrainischen Gegenstoß geben wird, der die Front quasi stabilisiert. Aber es sind entlang der gesamten Front im südlichen Teil Donetsk die russischen Streitkräfte auf dem Vormarsch. Also hier, glaube ich, Entlastungsangriffe zu führen, wird wahrscheinlich sehr schwierig werden für die ukrainischen Streitkräfte.
Bleiben wir in der Region und schauen nach Pokrovsk. Wie wahrscheinlich ist es, dass die russischen Truppen die Stadt vor dem Winter einnehmen können?
Ich möchte hier jetzt keine Wahrscheinlichkeitsrechnungen darlegen. Die Lage ist auch dort sehr kritisch. Ich glaube, wir machen den Fehler, dass wir zu stark oft auf die Stadt selbst schauen. Viel wichtiger ist es, die Verbindungsstraßen, die Verbindungswege, die eben Richtung Norden, Richtung Osten, Westen und auch Süden hier von der Stadt eben weggehen. Und vor allem geht es den Russen im Moment darum, südlich an der Stadt vorbeizustoßen, um eben quasi die Stadt einzukesseln, beziehungsweise um eben ukrainische Verteidigungsstellungen zu umgehen. Die Hauptverteidigungslinie östlich von Pokrovsk wurde in den letzten Tagen von den russischen Streitkräften quasi durchbrochen. Sie stoßen jetzt auf eine andere Stadt vor, die auch noch einiges an Verteidigungsanlagen eben dort aufzubieten hat. Und dann gibt es noch einen engeren Verteidigungsring um Pokrovsk selbst. Wie stark der ist, kann ich schwer einschätzen. Ja. es gibt ein grundsätzliches Problem mit diesen Verteidigungsringen innerhalb oder knapp außerhalb der ukrainischen Städte, weil die oft von zivilen Behörden errichtet worden sind. Und ich habe das mit eigenen Augen schon gesehen, bei anderen Städten auch eben, dass die oft nicht militärisch sinnvoll gebaut sind und dementsprechend auch nicht die Wirkung haben, die sie haben sollten. Ja. Aber grundsätzlich geht es nicht nur um die Stadt Pokrowsk, sondern vielmehr darum, eben, ob es den Russen gelingen wird, hier vorbeizustoßen und dann noch genügend Stoßkraft zu haben, um weiter Richtung Dnipro vorzurücken, was ich nicht glaube, dass sie diese Stadt eben in irgendeiner Weise in unmittelbarer Zukunft bedrohen werden. Aber natürlich kann es so sein, dass es hier zusätzliche Geländegewinne eben westlich von Pokrowsk geben wird. Und das ist natürlich dann ein größeres systemisches Problem für den gesamten Frontabschnitt der Ukraine hier. Und der letzte Punkt hier, wenn man an Pokrowsk vorbeistößt, kommt man quasi auch hinter die Hauptverteidigungslinie weiter nördlich der Ukraine, die an den zwei Städten Kramatorsk und Slowjansk eben quasi geankert ist. Und das gibt wirklich dann größere Herausforderungen für die ukrainische Streitkräfte, für den ukrainischen Nachschub und dann wirklich für die gesamte Verteidigungsstrategie in diesem Bereich der Front.
Herr Gardin, noch eine abschließende Frage. Joe Biden hat zu einem Ukraine-Treffen eingeladen, und zwar im Oktober in Deutschland. Auf seine Einladung hin, mutmaßlich in Ramstein wird das stattfinden, wo sich ja auch die Ukraine-Kontaktgruppe immer trifft. Dieses Mal allerdings auf Führungsebene. Was ist von diesem Treffen zu erwarten?
Nun, ich glaube, das kann ich jetzt im Detail nicht einschätzen. Was vor allem wichtig ist und was unmittelbar geschehen muss, ist eben größere Anstrengungen, was vor allem die Flug- und die Raketenabwehr betrifft. Und wenn es hier zusätzliche Vereinbarungen geben wird, zusätzliche Abkommen geben wird, eben was vor allem die Lieferung von Flugabwehrraketen betrifft, das wäre natürlich dann ein gutes Resultat. Aber vielleicht werden diese Gespräche dann auch wirklich genützt, um quasi eine bessere gemeinsamere Position eben hier zu konstruieren, was zum Beispiel eben weitere nukleare Bedrohungen betrifft, eben um letztendlich auch zu garantieren, dass wir einerseits eben diese Drohungen, wie bereits erwähnt, nicht komplett ignorieren, aber gleichzeitig auch uns nicht abschrecken lassen, die ukrainischen Streitkräfte, die Ukraine selbst weiterhin tatkräftig zu unterstützen.
Putins verschärfte Atomdoktrin und damit verbunden neue Drohungen aus Russland, Selenskys Siegesplan und dessen Gespräche in Washington, Probleme bei der Rekrutierung in der Ukraine und die Lage an der Front. Viele Themen in dieser Woche hier bei uns. Wir hoffen, wir konnten euch die einzelnen Aspekte in unserem Ukraine-Update näher bringen. Wenn ihr selbst Fragen an die Experten und Reporter habt, könnt ihr die immer donnerstags bei uns auf YouTube im Livestream stellen. Wobei es uns kommende Woche wegen des Feiertags schon am Mittwoch auf dem YouTube-Account von ZDF heute live geben wird. Wenn ihr es nicht live schafft, gibt es uns natürlich auch wieder wie gewohnt als Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, und wenn es euch gefällt, was ihr hier hört, hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung. Alle Infos und Links findet ihr auch in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.